denke, wir haben eine schöne Zeit schon miteinander erlebt. Wir freuen uns ganz besonders auf diese beiden Einheiten heute Vormittag mit euch. Unsere Herzen sind mit euch schon verbunden. Wir sind dem Herrn dankbar für die Möglichkeit, bei euch sein zu dürfen, auch für das wunderschöne Hotel, in dem wir sein dürfen, am Stadtrand. Ganz toll, wir sind sehr dankbar für die Gastfreundschaft und wir fühlen uns sehr wohl bei euch. Vielleicht eine kurze Information am Anfang, bevor wir in das Thema hineingehen. Hier könnt ihr den Film Fireproof anschauen, zumindest das Cover über diese Ehefrage, wo ich euch erzählt habe, wie die beiden zusammenfinden. Und da habt ihr ein ganz tolles Buch dazu, nämlich ganz praktisch dieses 40-Tage-Programm, wie ich zu diesem Zusammenfinden wieder komme, was ich da unternehmen kann. Man spricht auch vom Angriff der Liebe. Das heißt also, wo die Liebe den ersten Schritt setzt. Und wir werden heute sehen, wie der Heiland uns die Kraft dazu gibt, das zu tun. Dann habe ich da noch ein paar alte Kassetten von früher, von Seminaren, die ich früher gehalten habe. Wenn irgendjemand Interesse hat, kann er sich da bedienen und einen freiwilligen Umkostenbeitrag geben. Und dann habe ich noch eine einfache Hilfe für Geschwister zusammengestellt, das ABC des Glaubens. Wer es noch nicht kennt, das sind Bibelstunden, zusammengefasst zum Thema ABC. Das heißt also zum A, Allmächtiger über Gott, Bibelstunde über Gott, B, über Bibel, C, über Christus und Z, Zeugnis Jesu. Und bei Y ist mir nichts eingefallen, dann habe ich noch einmal 25 Y, A, B, C, D, E, könnt ihr euch nachschauen. Es ist für alle Themen eine Bibelstunde da. Du hast ganz einfach, und das sollte eigentlich jeder von uns eine Bibelstunde geben können, 20 Bibeltexte zum Thema Israel, das Volk Gottes, Hauptteil, Einleitung und Schluss, Entscheidung. Man kann das auch anmerken an die Bibel und dann kannst du in der Bibel aufschlagen und jederzeit eine Antwort geben, wenn dich die Leute fragen, was sagt die Bibel zum Thema Taufe. Dann schaust du unter T nach und dann hast du Texte, die da dir helfen, den Menschen die Bibel zu lesen. Du brauchst nichts anderes machen, als die Texte lesen zu lassen und zu sagen, was sagt der Text dir oder ihnen. Und es gibt dann noch das ABC der Illustrationen, weil ich immer wieder gerne so Zeichnungen dazu habe. Und das gibt es aber auch, nur jetzt nicht mehr in schriftlicher Form, sondern auf CD. Da ist dann das ABC, die Bibelstunde der Reihe drauf, da ist die Gleichnisse drauf, die Bilder. Und dann gleichzeitig auch das ABC der Gleichnisse, denn manches Mal wollen die Leute nicht von einem Text zum anderen hüpfen. Sie möchten einen Text vor sich haben und das ist ein Gleichnis und das denken Sie sich durch als Hausaufgabe und dann kann ich mit der Bibelstunde anfangen, den Leuten diesen Glauben weiterzugeben. Und ich sage euch eines, in dem Augenblick, wo ihr anderen den Glauben weitergebt, werdet ihr euch selber helfen. Und ich möchte euch ermutigen, das wirklich zu tun. Es wird euch viel Kraft und Stärke geben. Gut, jetzt gehen wir in unser Thema hinein. Es geht um das weite Feld der Gefühle. Sprechstunden mit dem eigenen Ich, es geht um uns, es geht um die Sache in unserem Themenkreis, dass wir uns ein bisschen in die Hand nehmen und wir wollen ja gerne immer den anderen ändern, in der Ehe, ja, versucht der Partner, den Ehemann, die Ehefrau zu ändern, wo haben wir denn unsere Ehepartner, wie lange seid ihr verheiratet, ja, ihr beide? 41 Jahre. Darf ich die Gattin fragen, hast du deinen Mann endlich so weit, wie du ihn hinbringen wolltest? Ihr seid noch ganz jung verheiratet, also 41 Jahre dauert es mindestens. Am besten ist, du hörst auf, es bringt dir gar nichts, den Partner zu ändern. Aber du kannst eines machen, du kannst dich selber ändern. Und ihr Lieben, ich möchte euch da auf ein paar wichtige Themen hinweisen. Es geht jetzt in diesem Themenkreis um die sogenannte emotionale Intelligenz. Es geht darum, dass wir auch emotional uns beherrschen können. Das Wissen verdoppelt sich alle 5 Jahre heute. Das Wissen ist Macht. Die Kräfte des Herzens aber müssen auch in den Griff zu bekommen sein. Es gilt heute nicht nur, eine technisch intelligente Ausbildung zu haben, einen Doktortitel zu haben, es gilt heute auch Charakterbildung. Und mehr werden die Leute ausgesucht nach emotionaler Intelligenz, dass sie auch ordentlich miteinander umgehen können. Denn was habe ich in einer Firma als Chef, wenn ich intelligente, gut ausgebildete Mitarbeiter habe, aber die können miteinander nicht und streiten und es gibt nur Mobbing in der Firma, dann geht das auch nicht. Es geht also darum, dass wir lernen, die Charakterbildung und die Intelligenz, die emotionale Intelligenz ist genauso wichtig wie Schreiben und Lesen. Und wir nehmen heute sehr viel Zeit uns für Schreiben und Lesen und für Fremdsprachen und für Wissen im Kopf, aber wenig Zeit für Herzensbildung. Und Sprechstunden mit dem einen Ich wollten ganz besonders diese Herzensbildung eingehen. Wenn wir Zorn, Neid, Hass in unserem Leben zulassen, werden wir davon abhängig und kommen in eine Knechtschaft. Die Bibel sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Du kannst nur entweder dem einen dienen und den anderen vernachlässigen oder umgekehrt. Wir können nicht dem Bösen Raum geben und dem lieben Gott Raum geben. Das geht nicht. Entweder der eine oder der andere. Genauso wie auch eine Quelle nicht Saures und Süßes gleichzeitig quellen kann. Wir müssen uns entscheiden. Ärger vergiftet die Seele. Wer glaubt, sich bei jedem Anlass ärgern zu müssen, öffnet dem Bösen sein Herz. Erbitterung und Feindseligkeit haben in unserem Herzen keinen Platz, wenn wir den Himmel auf Erden haben wollen. Ich schaue jetzt da gerade zum Thema Zorn. Ich habe da eine Folie übersprungen, glaube ich. Es geht mir um etwas, was wir lernen müssen, was unser Herz betrifft. Und zwar fragen wir uns ja immer wieder, wenn die Bibel sagt, es geht um unser Herz, was meinen wir denn damit? Was ist denn unser Herz eigentlich? Wenn ich euch die Frage stellen würde, was würdet ihr sagen, ist unser Herz? Was würdet ihr antworten? Was ist unser Herz? Eine Pumpe. Ja, genau. Was ist unser Herz? Es geht darum, dass wir eines lernen müssen. Unser Herz, das ist das Innerste in unserem Leben. Ich habe jetzt da gerade eine Folie vorbereitet gehabt und die finde ich da nicht. Aber ich mache es einfach mit euch so durch. Und zwar geht es um die Bibelstelle, seid so lieb und schlagt mit mir auf den Hesekiel. Und da kennen wir doch ein Wort sehr gut und oft schon gelesen. Hesekiel 36, Vers 26, wo es heißt, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Seid ihr damit einverstanden? Ja. Aber warum ändert sich nichts in unserem Leben? Warum gibt es in der Gemeinde immer noch Streitereien? Warum gibt es da immer noch Lieblosigkeiten? Und dann hört man in der Sabbatschule, ja, die Gemeinde ist ein Krankenhaus. Das klingt gut. Aber ihr Lieben, wenn ich nur ein Krankenhaus habe und da niemand gesund wird, dann stimmt was nicht. Das Krankenhaus muss auch Leute wieder gesund machen können. Und da muss sich was ändern. Und da gibt es jetzt einen interessanten Text noch, den ihr ein bisschen weiter vorne lesen könnt. Einige Blätter im Hesekiel weiter vorne. Wir haben jetzt gelesen, dass die Bibel sagt, ich will euch ein neues Herz machen. Das sagt Gott. Und da warten wir immer drauf und sagen, ja, lieber Gott, schenk mir ein neues Herz. Und jetzt kommt aber ein Text, der da dazugehört. Und die Bibel ist da ausgewogen. Hesekiel Kapitel 18, Vers 31. Was steht da? Werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz. Das ist interessant, ne? Das ist fast das Gegenteil jetzt, nicht? Zuerst heißt Gott sagt, ich will euch ein neues Herz machen, und jetzt heißt es, macht euch ein neues Herz. Das bedeutet, dass wir, und das ist kein Widerspruch, dass wir da gefordert sind, auch daran zu arbeiten. Nicht nur Gott. Manches Mal kommen mir die Christen vor wie ein kleines Mädchen, das auf der Schaukel sitzt und betet, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in Schwung komme. wird das Gebet erhört. Ich muss auch was dazu beitragen. Ich muss auch meinen Teil dazu beitragen, zu einem neuen Herzen, zu einem neuen Denken, zu einem neuen Fühlen und zu einem neuen Wollen. Und da muss ich sehr viel dazu beitragen. Veränderung und Heiligung ist nicht nur eine Sache Gottes, sondern auch eine Sache meiner Persönlichkeit, wo ich auch einsetzen muss, den ersten Schritt zu gehen, den der Herr dann heiligen wird und dann segnen wird. Das, was ein Mensch denkt und wie er sich verhält, macht seine persönliche Ausstrahlung aus, die von anderen unbewusst aufgenommen wird und sie beeinflusst. Oft ist diese unbewusste Ausstrahlung aber vergiftet. Wir meinen, wir könnten sagen, was wir wollen, wir können denken, was wir wollen, und das stimmt aber nicht. Wir sollten wirklich Gedankenhygiene haben und dementsprechend dürfen wir uns nicht wundern, dass unsere Gefühlswelt durcheinander ist. Denn die Gefühlswelt ist die Frucht dessen, was du vor 30 Tagen gedacht hast. Das hat eine lange Zeit im Herzen, was da arbeitet, und oft sind unsere Gefühle die Frucht dessen, was wir gedacht haben oder was wir denken. Und so auch unsere Ausstrahlung. Bleiben wir mal beim Thema Zorn, was ja eines der aktivsten Gefühle ist, gegen die wir anzukämpfen haben. Es gibt ja verschiedene Gefühle, nicht? Eifersucht ist ein Gefühl und was weiß ich, was für Gefühle wir haben. Es gibt positive und negative Gefühle, aber was wir am meisten Probleme haben, ist mit Ärger, mit Zorn, mit Eifersucht und mit all diesen negativen Gefühlen. Das macht uns ja auch zu Menschen, denn wir sind dankbar, dass der liebe Gott uns Gefühle geschenkt hat, aber wir müssen sie in den Griff bekommen. Bleiben wir beim Thema Zorn ein bisschen. Darf ein Christ zornig sein? Was denkt ihr? Dürfen Christen zornig sein? Ja? Bitte was? Bis die Sonne untergeht, dürfen wir zornig sein. Ja, ist eine gute Idee. Ja? So kann man den Bibeltext auch auslegen. Gell? Was denkt ihr? Ja oder nein? Schon, aber? Nicht sündigen. Okay. Wann sündige ich dann? Schaut einmal. Es gibt tatsächlich einen gerechtfertigten Ärger, einen gerechtfertigten Zorn. Wenn wir nicht gegen die Sünde einen Zorn entwickeln, eine Abneigung entwickeln, eine Aversion entwickeln, werden wir sie nicht überwinden können. Ich weiß, dass wir machen 35 Jahre Raucherentwöhnungskurse, und wenn ein Raucher aufhören möchte zu rauchen, darf er nicht nur einfach seine Zigarette weglegen, sondern er muss, man nennt das eine Aversionstherapie, er muss eine Aversion gegen das Rauchen aufbauen. Er muss sagen, das stinkt, das ist grausig, das mache ich nicht. Das mag ich nicht. Und genau dasselbe ist beim Sünder in Bezug auf die Sünde. Wenn wir Sünde überwinden wollen, wenn wir unsere negativen Gefühle überwinden wollen, müssen wir eine Aversion aufbauen gegen die Sünde. Und es ist wahr, es gibt durchaus einen Unwillen, der gerechtfertigt ist, auch bei Christen. Wenn sie beobachten, dass Unschuldige unterdrückt werden, sind sie zu Recht zornig. Ein solcher Ärger, der sich eine Ursache im feinen moralischen Empfinden findet, ist keine Sünde. Der Herr Jesus war zornig, als er den Tempel gereinigt hatte, weil das ein Zorn war, wo er nicht sich selbst verteidigt hat, sondern um Gottes Werk ist es gegangen. Mose hatte auch im Zorn die Gesetzestafel zerbrochen. Das war ein gerechter Unwille gegen die Sünde, die in dem Volk Israel geschehen ist, gegen dieses Unrecht, das im Volk passiert ist. Das ist etwas anderes als der Ärger, der durch die Eigenliebe und die verletzte Ehrsucht entsteht. Seid zornig, aber sündigt nicht. Das ist jetzt wichtig, dass wir uns die Frage stellen, wann sündigen wir, wenn wir diese Gefühle in unserem Herzen tragen? Zürnet ihr? Epheser 4, Vers 26, so sündigt nicht. Das heißt also, es gibt einen sogenannten heiligen Zorn, wenn man über die Sünde zornig ist, wenn man die Sünde anfängt zu hassen, sie abzulehnen. Wann sündigen wir aber? Wenn wir den Zorn pflegen und hegen. Viele betrachten die Dinge von ihrer dunkelsten Seite immer. Sie überbewerten alle Dinge und pflegen den Zorn und hegen ihn und grübeln darüber nach, und dementsprechend wird er immer größer und größer. Wir dürfen also den Zorn nicht pflegen, wir müssen ihn bearbeiten, bekämpfen. Durch ungeduldige Worte zum Beispiel, durch falsche ausgedrückte Worte, wird auch viel an Gefühlen und an Zorn hervorgerufen. Es wird die Familie zerstört. Es ist also nicht egal, was ich sage. Ich kann nicht meinen, naja, ich bin ja verheiratet und jetzt kann ich meiner Frau sagen, was ich will. Vorher bemüht man sich ja sehr, und darum heiraten ja manche junge Leute nicht, weil sie sagen, vorher bemüht er sich und wenn man dann verheiratet ist, bemüht er sich nicht mehr, weil man dann meint, jetzt ist man zu Hause und meiner Frau, meinen Kindern kann ich ja so reden, wie ich bin, ein gerader Michel, wie mir es ums Herz ist. Nein, wir müssen wirklich aufpassen, was wir sagen. Man beschuldigt sich gegenseitig, muss sich rechtfertigen, es gibt Streit, es gibt negative Empfindungen, negative Gefühle, die die Seele belasten. Ganz wichtig sind die ersten 3 Lebensjahre. Da sollten wir den Kindern ganz deutlich zeigen, dass Selbstsucht, Zorn, Eigenwille nicht erlaubt ist. Lasst es nicht einfach durchgehen bei dem Kind, sondern es geht darum, eine gesunde Disziplin ihnen zu geben und zu sagen, das darf nicht sein. Ein Kleiner darf sich nicht am Boden werfen und strampeln und schreien, weil er das nicht kriegt, was er im Kaufhaus gerne haben wollte. Wir dürfen die ersten 3 Lebensjahre nicht übersehen. Wir dürfen nie zulassen, dass wir von Familiengliedern angegriffen werden und Dinge zu ihnen sagen, die in ihrem Zorn sie erregen. Man muss Kinder sorgfältig zurechtweisen, niemals aber im Zorn. Das heißt also, jetzt geht es darum, seine Gefühle in rechte Bahnen zu lenken, in den Griff zu bekommen. Denn wenn wir jetzt aufgrund des Zorns Kinder strafen, dann ist es ungerecht, was da passiert. Man kann aber mit den Kindern ganz klar reden und sagen, pass auf, jetzt ist alles in Ordnung, wir sitzen uns zusammen, Familienrat. Sollte das und das passieren, dann wird die und die Folge sein. Das weiß das Kind dann schon und dann kommt die Folge, wenn diese Situation eingetreten ist, aber da ist meine Emotion nicht der Grund, warum ich jetzt strafe. Das heißt also, es geht darum, dass das Problem die Sache ist, die wir ankämpfen müssen. Im Zorn setzt die Vernunft aus und der Schaden, den man anrichtet, ist nicht wieder gut zu machen. Auch Worte, die gesagt werden, manches Mal sagt man sich, naja, dann, ich kann ja um Vergebung bitten. Nicht? Da sagt er zum Beispiel, es ist ja kein Wunder, dass du so handelst, dein Vater ist ja auch in der Irrenanstalt gestorben. Das tut wahnsinnig weh. Auch wenn er nachher dann sagt, ich habe es nicht so gemeint, bitte verzeih mir, aber es ist was zerbrochen. Oder wenn sie im Zorn schreit, ich habe dich nie geliebt. Nachher sagt sie, das stimmt ja gar nicht. Aber das tut weh. Das heißt also, wir müssen schon vorher überlegen, bevor wir etwas sagen, denn der Zorn, der schaltet die Vernunft aus. Jeder Zornesausbruch schädigt die Nerven und ist eine Entmutigung der moralischen Kraft. Wenn jemand seinen zornigen Geist in seinem Leben zulässt, wird er genauso vergiftet wie ein Trinker vom Alkohol. Das heißt, man wird sogar süchtig, abhängig davon. Wenn es jetzt darum geht, siegreich zu sein, dann müssen wir uns ernstlich bemühen. Es geht um uns. Du musst lernen, die Wutausbrüche und die Verärgerungen unter Kontrolle zu bringen. Deine Gedanken drehen sich zu sehr um dich selbst. Du sprichst ständig über dich und über die Unzulänglichkeiten deines Körpers. Du machst dich selber täglich auf Neue durch deine verkehrten Gewohnheiten krank. Wir sind selber schuld und müssen in vielen Dingen alles ein bisschen in den Griff bekommen. Was können wir tun? Wir sollen nicht über unsere verletzten Gefühle grübeln und da sitzen und sagen, ach, wie arm bin ich, was hat jetzt der wieder gesagt und mir geht es so schlecht, sondern versuche, die Gefühle zu ignorieren. In gewisser Weise müssen wir das tun. Ich werde euch dann ein ganz kleines Beispiel erklären. Wenn du in die Schusslinie von Kritik und harter Rede gerätst, wirst du hart und neigst dazu, ebenfalls zu kritisieren. Fange erst gar nicht damit an und überlasse dem Negativen nicht einen Zentimeter Boden. Wir müssen ganz bewusst den Herzensboden immer mit, wie soll man sagen, Unkraut ausreißen, das Unkraut ausreißen. Ihr habt ja einen Garten auch zu Hause? Wer hat einen Garten? Und tut sie Unkraut jäten? Habt ihr endlich bald alles ausgejätet? Kommt immer wieder von vorne, gell? Man fragt sich, woher kommt das? Und immer wieder. Und ich sage euch, ich habe keine Angst über Leute, die Unkraut jäten. Ich habe nur Angst über Leute, die aufhören damit. Weil dann der Garten überwuchert. Und so ist es in unserem Herzen. Wir müssen immer wieder das Böse bewusst ausreißen und ihm keinen Zentimeter Boden lassen. Nicht entmutigt sein, dass wieder negative Gefühle kommen. Die sind einfach da, solange wir in diesem Körper leben. Aber es geht darum, sie zu überwinden. Und das bedeutet, ihnen keinen Raum zu geben. Sie nicht im Kopf zu behalten und zu festzuhalten. Sie wirklich zu überwinden. Es geht darum, dass wir unser Selbstmitleid ein bisschen analysieren müssen und uns nicht so sehr wichtig nehmen sollten, ja, jetzt bin ich beleidigt worden, mein Ich ist jetzt gekränkt. Selbstmitleid wirkt auf uns negativ und auf unseren Charakter, wenn wir es zulassen. Wir zerstören das Glück anderer. Interessant ist das Alter. Wenn wir nicht in der Jugend gelernt haben, unsere Gefühle richtig in den Griff zu bekommen, unseren Charakter zu verändern, wir werden dann noch mehr in der zweiten Stunde hören, je älter der Mensch wird, desto schlimmer werden diese Charakterzüge. Wenn jemand im Altenheim arbeitet, dann kann er das bestätigen, dass ältere Menschen eben dann nicht mehr diese Selbstbeherrschung haben und verlieren das mehr und mehr und dann kommen diese negativen Charakterzüge immer klarer und immer deutlicher heraus. Deshalb ist es wichtig, dass man schon zu Jugendzeiten sich lernt zu üben, in der Gefühlswelt in rechter Weise zurechtzukommen. Gefühle dürfen uns nicht beherrschen. Gefühle sind dazu da, das Leben zu bereichern, aber nicht zu beherrschen. Wer auf Gefühle aufgebaut ist und von Gefühlen geleitet wird, ist ein armer Mensch. Denn die Gefühle ändern sich und schwanken. Einmal hoch oben und dann wieder zu Tode betrübt. Dann geht es wieder auf und dann geht es wieder runter. Es gibt Tage, da kannst du jemanden, der von Gefühlen geleitet wird, nicht herunterholen von der Decke, weil er so glücklich ist, extrem. Und dann gibt es wieder Tage, da kannst du ihn kaum raufholen, weil er so zerstört ist am Boden. Und wenn wir auf unsere Gefühle horchen würden, sind wir die Ärmsten unter den Armen. Wenn ich als Prediger nach einer Predigt auf meine Gefühle horche, dann sagen manche Gefühle, das war heute der tolle Predigt. Und in Wirklichkeit ist es über die Köpfe hinweggegangen. Anderes Mal denkst du, heute habe ich ein blödes Gefühl. Ja? Und dann kommen die Geschwister zu dir und sagen, das war heute ganz was Wichtiges, was du mir gesagt hast. Ich darf nicht auf meine Gefühle horchen, denn die Gefühle täuschen mich ganz groß. Kann ich euch ganz einfach beweisen. Wo haben wir denn einen guten Schätzer? Zeig mir mal einen Meter nach deinem Gefühl, bitte. So, und ich habe meinen Meter. Schau, ja. Wer von uns hat recht? Immer der Bruder Fuchs. Nein, bitte vergesst das. Du hast es nach dem Gefühl. Stell dir vor, wenn wir jetzt ein Haus bauen würden und nach Gefühl arbeiten würden, das geht nicht. Das geht nicht. Ich gebe euch jetzt eine Hilfe. Ihr seht hier drei verschiedene Elemente. Einen Kohlenwaggon, einen Anhänger und eine Lokomotive. Und jetzt sagt mir, wie ist die richtige Reihenfolge, damit dieses Gefährt fahren kann? Was würdet ihr als Erster anhängen, als Zweites und als Drittes? Also zuerst einmal die Lokomotive. Warum zuerst die Lokomotive? Bitte? Weil sie zieht. Okay. Was ist das Zweite? Warum der Kohlenwagen? Ja, weil das eine Dampflokomotive ist und die funktioniert nur, wenn der Kohlenwagen dahinter ist. Würdet ihr den Kohlenwagen vor die Lokomotive spannen? Warum nicht? Ja, das funktioniert nicht, da kriege ich ja die Kohle nicht rein in die Lokomotive. Also, ganz klar, da kennt ihr euch gut aus. Erstens die Dampflokomotive selber, die Zugmaschine, dann kommt der Kohlenwaggon und dann kommt der Waggon, wo die Leute drinnen sitzen. Alles klar? Gut. So, und jetzt übertragen wir das auf uns. Und das wird eine effektive Hilfe sein in Bezug auf unsere Gefühle, die wir in unserem Leben in den Griff kriegen müssen. Der Kohlen, die Dampflokomotive vergleiche ich mit dem Wort die Tatsache oder die Wahrheit. Ja? Ich werde euch das noch erklären. Dann kommt der Kohlenwaggon, der ist der Glaube oder die Einstellung. Und dann kommt der Waggon, wo die Leute drinnen sitzen und sich wohlfühlen, und das ist das Gefühl. Das wäre die richtige Reihenfolge. Und haltet euch die fest, zeichnet sie euch auf, schreibt sie euch auf, das wird eine Hilfe sein für euch persönlich, wenn es um die Gefühle geht. Wir machen sehr viel oder sehr oft den Fehler, dass wir uns von der Tatsache abkoppeln, ja, und glauben dem Gefühl. Die Reihenfolge schaut dann bei uns meistens so aus: erstens das Gefühl und zweitens der Glaube. Das heißt, wir glauben an das Gefühl. Zum Beispiel, ich habe ein schlechtes Gefühl, die Leute sagen mir alle, ich bin nichts wert, und ich glaub's. Du koppelst dich von der Tatsache ab, glaubst deinem Gefühl. Einfaches Beispiel. Du gehst am Stadtplatz spazieren, triffst da drüben, siehst den Bruder Fuchs, grüßt ihn und er grüßt nicht zurück. Wie geht's dir im Gefühl? Na, du hast ein schlechtes Gefühl. Warum? Der schaut mich an und grüßt mich nicht. Wahrscheinlich deshalb, weil ich am Freitagabend nicht da war. Jetzt fangst du an zum Nachdenken. Oder weil ich eine falsche Antwort gegeben habe. Oder weil ich nicht die 7 Punkte gewusst habe. Egal was es ist, du hast ein schlechtes Gefühl. Der mag mich nicht. Okay? Du glaubst jetzt deinem Gefühl. Du hast das Gefühl, der Bruder Fuchs mag mich nicht. Und jetzt müsstest du eigentlich das Richtige machen. Das Richtige wäre, dass du jetzt die Tatsache an den Anfang stellst und dir die Frage stellst, ist es die Tatsache? Horch nicht auf dein Gefühl. Wie kriege ich die Tatsache heraus? Bitte? Zum Beispiel, wenn es geht, gehe ich gleich direkt hin und sage, du, Entschuldigung, jetzt habe ich eine Frage, magst du mich nicht? Oder ich rufe ihn an und sage, du, Bruder Fuchs, ich hätte eine Frage, hast du was gegen mich? Dann werde ich sagen, wieso, wie kommst du auf das? Naja, wir waren beim Hauptplatz und da habe ich dich drüben auf der anderen Straßenseite gesehen, habe dich gegrüßt, habe gewunken, aber du hast mich nicht angeschaut. Und dann werde ich sagen, bitte verzeih mir. Das passiert mir manches Mal, dass ich einfach so gedankenversunken gehe und auf die Leute gar nicht schaue und habe die ganz übersehen. Na klar, verzeih mir. Na, wie geht's dir jetzt, gefühlsmäßig? So, merkt ihr, was wir jetzt gemacht haben? Wir haben unser Gefühl überwunden durch die Tatsache. Würden wir das nicht machen, würden wir die ganze Woche lang in unseren Gefühlen negativer Art schwelgen und vielleicht sogar noch böse sein auf den Bruder Fuchs, weil der ja nur auf die schaut, die die 7 Punkte kennen und. Es kommt nur durcheinander heraus. Anstatt dass wir herausfinden wollen, ist das ja wirklich jetzt dies oder ist es nur mein Gefühl? Wir leben zu sehr aus unseren Gefühlen. Wir haben das Gefühl, dass, ja, und jetzt kannst du einfügen. Und in Wirklichkeit ist es aber nicht so. Und darum haben wir gestern gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, das ist die Wahrheit, die Tatsache. Und ich frage mich einfach jetzt, ist es die Wahrheit? Und ihr Lieben, was mir vor kurzem erst wieder, die Zeit vergeht ja so schnell, ich muss euch das erzählen, erlebt habe, das ist auch wieder so ein praktisches Beispiel in Bezug auf diese Tatsache. Ich bin ein leidenschaftlicher Flieger, aber ich fliege nicht. Aus Liebe zu meiner Frau, weil sie gesagt hat, sie hat Angst, sie möchte mich nicht verlieren, okay, mache ich das nicht. Zum 50. Geburtstag haben sie mir einen Flug geschenkt. Und wir haben einen lieben Bruder in Kärnten, der ist Auerpilot gewesen und der hatte eine Möglichkeit und jetzt sind wir miteinander geflogen. mit einer kleinen Motormaschine fliegen wir über den Wörthersee. Und dann plötzlich sagt er zu mir, so Raimund, und jetzt übernimm das Ruder, jetzt fliegst du. Na, was glaubt ihr, wie schön das ist, wenn ich das Flugzeug selber in der Hand habe und so selber fliegen kann. Gell? Man nennt das Hosenbodenfliegen, denn ich kenne mich ja nicht aus beim Flugzeug. Ich weiß nicht, wofür die einzelnen Armaturen sind. Ich weiß nur eines, wenn der Bodensee so liegt oder der Wörthersee so liegt, dann fliege ich nach rechts. Wenn er so liegt, fliege ich nach links. Das ist ungefähr, kann man es nach dem Gefühl das sagen. Okay? Und ich war jetzt ein Pilot eines Flugzeugs, der nach dem Gefühl geflogen ist. Ja? Und ich bin so ganz stolz da drinnen gesessen und ich flog nach meinem Gefühl geradeaus. Nach einer gewissen Zeit, auf einmal leuchtete ein Signallämpchen vorne auf. Ich habe dem gar keine Aufmerksamkeit beigemessen, denn ich kenne mich so und so nicht aus. Und ich fliege da geradeaus, es kann ja nichts passieren. Auf einmal ein Summton, der immer lauter wird. Und auf einmal sackt die Maschine ab und ich fahre voll in den See hinein. Könnt ihr euch das vorstellen? Von oben hinunter, voll bin ich abgestürzt. Die Sirene war so immer lauter geworden und der Pilot neben mir hat gelächelt. Sag ich, bitte übernimm das Flugzeug, weil ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Gell? Und dann hat er die Maschine wieder abgefangen und hat gesagt, das muss jeder Pilot lernen. Was ist passiert? Er hat mir das erklärt und jetzt verstehe ich es. Ich habe nach dem Gefühl geglaubt, ich fliege geradeaus. Und dann wäre ja auch nichts passiert. In Wirklichkeit bin ich aber langsam gestiegen. Und das habe ich gefühlsmäßig nicht gemerkt. Die Armaturen hätten mir das gesagt. Du steigst. Und wenn man steigt, im Steigflug ist, muss man die Motordrehzahl ein bisschen höher schrauben, damit man schneller fliegt. Jetzt bin ich aber langsam geflogen, als ob ich geradeaus fliegen würde, stieg aber langsam, wurde immer langsamer und der Luftpolster unter mir ist weggebrochen und ich bin abgesackt. Das heißt also, wenn man nach dem Gefühl lebt, ist man der Ärmste unter den Armen. Was hätte mir geholfen? Die Tatsache. Die Tatsache hätte mir gesagt, zum Beispiel die Armatur, hätte mir gesagt, mein lieber Freund, du steigst und du wirst langsamer. Und wenn du jetzt steigst und langsamer wirst, wirst du abstürzen, also Motordrehzahl erhöhen. Auch wenn ich das Gefühl habe, ich fliege geradeaus, hätte ich gegen mein Gefühl handeln müssen und das Gefühl stehen lassen müssen und sagen müssen, Raimund, du hast zwar das Gefühl, du fliegst geradeaus, aber in Wirklichkeit steigst du. Du musst andere Tatsachen in Anspruch nehmen. Könnt ihr mit dem was anfangen? Wir müssen aufpassen, dass wir nicht das Gefühl an die erste Stelle stellen. Bitte. Ja?
Ich habe jetzt das Gefühl, dieser Kuchen, oder das bringt mir auch Zimmer, der schmeckt am besten. Und wenn ich 100 andere Leute fragen würde, würde ich auch sagen, dieser Kuchen schmeckt am besten.
Ja. Wenn alle sagen, das ist gut, dann ist es gut. Das ist aber nicht die Tatsache. Die Tatsache ist nicht das, was die meisten sagen. Und wenn alle sagen, was weiß ich, vor der Ehe ist Geschlechtsverkehr gut, dann ist es noch lange nicht die Tatsache. Nur weil es alle sagen. Also bitte auch nicht die Masse, danke sehr, ein wichtiger Hinweis, auch nicht die Masse der Menschen ist die Wahrheit, sondern wirklich die Wahrheit wird mich frei machen. Und wir müssen uns ganz besonders immer wieder auf die Wahrheit, auf die Tatsache konzentrieren. Wenn wir uns abkoppeln von der Tatsache, dann passiert Folgendes. Wenn wir das Gefühl, den Anhänger, an die erste Stelle stellen, dann geht das gut, solange es bergab geht. Ja? Solange es bergab geht, ist das Gefühl an der ersten Stelle. Ich glaube dem Gefühl und es geht ganz gut. Schwierig wird es, wenn man so schnell runterfährt oder es scharfe Kurven gibt, dann kann es sein, dass man aus der Kurve fällt und dass du dich verhaspelst. Wenn du runterkommst ins Tal, kannst du wieder raufkommen mit dem Anhänger. Aber wie hoch? nicht mehr so hoch wie vorher. Dann geht es wieder runter, dann geht es wieder rauf, geht es wieder runter, geht es wieder rauf und irgendwann einmal bist du unten in der Depression. Versteht ihr? Wenn wir den Gefühlen gehorchen, geht es auf und ab und auf und ab und auf und ab. Und deshalb ist die Tatsache so wichtig. Die Tatsache holt mich heraus aus der Tiefe in die Höhe hinauf und bremst mich, wenn es runtergeht, damit ich nicht zu schnell bin und damit ich nicht entgleise. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Entscheidung treffen, wem glauben wir? Glauben wir dem Gefühl oder glauben wir der Tatsache? Und das ist für uns so wichtig. Die Gefühle dürfen uns nicht beherrschen. Es muss die Tatsache uns beherrschen. Weil wenn die Gefühle uns beherrschen, dann kann es manches Mal sein, dass wir ausrasten, auch mit den Glücksgefühlen zu hoch oben sind oder zu tief unten sind. Die Tatsache holt uns wieder herauf. Und wir halten uns an die Tatsache und das können wir immer wieder herausfinden. Es gibt Leute, die haben das Gefühl, sie haben Krebs, sie haben das Gefühl, sie haben schon Alzheimer, sie haben schon alles Mögliche als Gefühl. Ja, was glaubt ihr denn? Wie kriege ich denn die Tatsache heraus? Ja, ich lasse mir eine Diagnose stellen und wenn der Arzt sagt, besser ist auf 2 oder 3er Zeugen hin, etwas anzunehmen, sagt die Bibel, dann glaub das. Die Tatsache ist dann etwas, was du festhalten kannst und nicht dein Gefühl. Weil dementsprechend sind wir eigentlich dann sehr, sehr arm. Und das hilft uns persönlich in unserem Glaubensleben. Als Beispiel. Du kniest dich nieder und bittest Gott um Vergebung deiner Sünden. Und nachdem du gebetet hast, stehst du auf. Wie fühlst du dich? Ich habe es kurz einmal angesprochen. Wie ein Sünder, immer noch. Und jetzt musst du sagen, Moment einmal. Auch wenn ich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Ich glaube dir, denn du hast es verheißen, wenn jemand seine Sünde bekennt, dann ist er treu und gerecht und vergibt mir. Ich darf dem Gefühl keinen Raum mehr geben. Ich muss da gegen das Gefühl handeln. Ja? Richtig. Genau. Das ist sehr wichtig. Du, Dankeschön mit dem praktischen Rat hier. Und dasselbe gilt für junge Leute, wenn sie vor der Ehe stehen oder überhaupt verliebt sind. Wisst ihr, was das Verliebtsein, wie das heißt? Das ist ein chemischer Stoff. Phenylethylamin. Und dieser chemische Stoff hält nur 2 Jahre und dann ist es vorbei. Das sind die Schmetterlinge im Bauch. Gell? Und diese Gefühle machen oft blind. Ja, ah, ich liebe ihn und er ist so schön und was weiß ich, was alles. In Wirklichkeit muss man dann erst erkennen, wenn man dann geheiratet hat, was man da eigentlich geheiratet hat. Am besten ist es, man prüft vorher und schaltet die Tatsachen ein und lässt die Gefühle nicht uns beherrschen. Wir machen uns zu sehr abhängig von Menschen, von Umständen. Zu sehr. Die Damen, wenn sie einen Kuchen in den Ofen schieben und der Kuchen geht auf, wie geht es mit dem Selbstwert? Jetzt stell dir vor, der Kuchen geht aber ein, er wird brettelhart, du kannst ihn kaum mehr essen. Wie geht es deinem Gefühl, deinem Selbstwert? Schlecht. Jetzt hängst du von einem Kuchen ab. Und die Männer brauchen gar nicht lachen, wir sind ganz die gleichen. Nicht? Wenn ich, wie wir übersiedelt sind, habe ich eine Gardinenstange versucht anzuschrauben und mit 3 Schrauben wäre die oben gewesen, dann hätte ich einen Schritt zurück gemacht und hätte das Werk betrachtet und gesagt, ich bin ein toller Heimwerker. Aber diese Gardinenstange nicht. Die ist da runtergefallen, dann habe ich es darauf geschraubt und dann habe ich es darauf geschraubt und ist da wieder runtergefallen und irgendwann einmal, ihr glaubt es nicht, passiert es auch bei einem Prediger, dass er am liebsten die Gardinenstange beim Fenster rausschmeißen wollte. Und da machte ich die Entdeckung, ich mache mich abhängig von der Gardinenstange. Funktioniert es, bin ich gut, funktioniert es nicht, bin ich schlecht. Und ihr Lieben, das ist nicht der Maßstab. Das ist nicht die Tatsache. Wir machen uns zu sehr von den Menschen abhängig, von den Gefühlen abhängig und von den Umständen abhängig. Und da lernen wir von Jesus, wie er eigentlich manches Mal mitten durch die Menge hindurchgegangen ist. Wenn er sich von Gefühlen abhängig gemacht hätte, dann wäre er verloren gewesen. Er hat immer gefragt, wo steht's geschrieben? Es steht geschrieben, bei der Versuchungsgeschichte ganz deutlich. Das Problem ist, dass wir um uns selber uns kreisen. Wie ein Kreisel. Dreh dich um dich selbst, dann wirst du brummen bei jedem Kreis, den du beschreibst, und dein Brummen wird erst dann verstummen, wenn du am Boden liegen bleibst. Das ist der Kreisel, der egoistische Mensch, der um sich selber kreist. Ich bin ein armer Mensch, man mag mich nicht, ich bin nichts wert, sich der typisch, der Kuchen, ich hab's ja gewusst. Mama hat immer gesagt, du kriegst keinen Kuchen zusammen, besonders einen Bananenkuchen nicht und was weiß ich was alles. Es geht einfach darum, dass wir sehr wie der Kreisel sind. Es geht den Menschen wie der Erde, beide drehen sich um die eigene Achse. Aber das Tolle ist an der Erde, dass sie sich nicht nur um sich selber dreht, sondern sie hat noch einen zweiten Pol, sie dreht sich noch um die Sonne. Und das sollen wir lernen. Natürlich wird es keinen Menschen geben, der überhaupt das Ich weglässt, in dem Sinne, dass er ganz selbstlos sein kann. Aber wir sollten eines lernen, die Drehung um die eigene Achse, die Ich-Haftigkeit, kennen wir. Wir sollten aber auch um eine andere Achse uns drehen, nämlich um die Wir-Haftigkeit, nämlich um Gott oder um den Mitmenschen, um unseren Partner, um unsere Kinder, um das Wir. Und in dem Augenblick, wo wir auch um einen anderen uns drehen, werden wir uns selber helfen. Typisches Beispiel auch die Bibelstunde. Ihr werdet geistlich gesund, wenn ihr euch für andere einsetzt, anderen das Evangelium bringt. Das könnte jeder von euch einmal in der Woche eine Bibelstunde halten. Ist das zu viel verlangt? Wenn ihr wollt, gehe ich mit euch von Tür zu Tür und in kürzester Zeit haben wir einen Menschen, der eine Bibelstunde haben möchte. Es ist einfach, die Leute sind suchend. Und in dem Augenblick, wo du für andere da bist, wirst du dir selber helfen. Wir werden dann plötzlich den Glauben ganz anders erkennen und wir werden ganz anders im Gottesdienst sitzen. Da wird jeder Satz des Predigers wichtig werden, weil ich den wieder in der Bibelstunde verwenden kann. Und da werden wir mitschreiben und da werden wir aufsaugen, wie wir damals beim ersten Augenblick, wie wir gläubig geworden sind, in der Gemeinde gesessen sind. Wirhaftigkeit. Das Problem ist, ich mit meinen Gefühlen bin das Wichtigste. Es dreht sich alles um mich und letztlich ist das subjektiv. Die Ich-Haftigkeit steht im krassen Gegensatz zur Sachlichkeit. Sachlich bin ich, wenn ich mich selbst ein bisschen vergesse und einer Sache hingebe oder sie versuche, möglichst objektiv zu betrachten. Es gibt eine subjektive Wahrheit und es gibt eine objektive Wahrheit. Und in dem Augenblick, wo wir ein bisschen von uns wegschauen und einmal die objektive Wahrheit betrachten, dann werden wir es leichter haben, denn die subjektive Wahrheit ist oft unser Gefühl, unsere Gefühlswelt. Ich habe das Gefühl. Aber ist es wirklich die Wahrheit? Jetzt kommt der Rat, den uns die Bibel gibt, und ich darf euch bitten, mit mir den Psalm aufzuschlagen, denn das, was hier der Apostel Paulus im Text gesagt hat, zürnet ihr, so sündigt nicht, war ein Zitat aus dem Alten Testament. Er zitiert hier den Psalm 4. Und schaut einmal hinein, da haben wir eine ganz tolle Hilfe in Bezug auf unsere Gefühle in dem Psalm 4. Da haben wir die Kraft, die uns der liebe Gott zur Verfügung stellt, indem es heißt, Vers 5, das ist das Zitat, das der Paulus hier nimmt und im Epheserbrief einbaut. Zürnet ihr, so sündigt nicht, sondern redet in eurem Herzen auf eurem Lager und seid stille. Das ist der Rat, den die Bibel gibt, wie wir mit Gefühlen umzugehen haben. Er sagt, wenn du zornig bist, geh in dein Kämmerlein. Mach nicht den Fehler, indem du ihn runterschluckst und sagst, ich darf nicht zornig sein, ich darf nicht zornig sein. Lächeln. Ja, und dann bist du verkrampft. Da kriegst du höchstens ein Magengeschwür, aber Hilfe ist es nicht. Ja, zornig sein darf man nicht, also bin ich still, also sage ich nichts und so, die Augen sprechen schon Bände. Geh in dein Kämmerlein. Und du kannst dir deinem Partner sagen, du, sei mir nicht böse, ich bin jetzt auf 180, ich gehe jetzt eine Viertelstunde ins Kämmerlein. Da wird jeder sagen, gut, mach das. Aber mach nie den Fehler, dass du die Tür aufreißt, rausgehst, Tür zuschmeißt. Es gibt ja auch nonverbale Kommunikation. Und wenn die Tür ordentlich kracht, dann weiß der Partner, was du im Herzen fühlst. Und sagst nichts. Das wäre furchtbar. Weil der Partner nicht weiß, kommst du wieder zurück, wo gehst du hin. Sag du, ich brauche jetzt ein bisschen Pause, ich komme in einer halben Stunde wieder. Ich gehe spazieren, ich bete mit dem lieben Gott, um mir meine Gefühle wieder in den Griff zu bekommen. Weil sonst würde ich etwas sagen, was ich dann bereuen müsste und wo ich sündige. Seid ihr zornig, so sündigt nicht, sondern redet in eurem Herzen und seid stille. Das heißt, geh ins Kämmerlein und sprich mit deinem Vater im Himmel und sag, lieber Gott, ich könnte meine Mutti am Mond schießen. Die hat mich so beleidigt und hat mir so wehgetan. Sprich mit Gott darüber. Nicht runterschlucken, erzähl ihm, deinem Vater im Himmel, wie es dir geht. Sag ihm, welche emotionalen Bewegungen jetzt in deinem Herzen sind. Wie es dir richtigerweise jetzt geht. Ich bin so enttäuscht worden. Man hat mir so wehgetan. Die Eltern genauso. Die Kinder machen es ja auch, nicht? Sind ja nicht immer brav. Es gibt, manche sitzen ja so brav da, aber nicht immer. Dann kann es sein, dass die Mutter sagt, am liebsten würde ich jetzt irgendwas unternehmen, dich über das Knie legen. Aber das sollte man nicht machen im Zorn, weil das ist nicht gut. Dann wird es ungerecht. Dann sagt die Mutti, Schatz, jetzt pass auf, du hast jetzt einen Fehler gemacht. Ich gehe jetzt beten und dann komme ich wieder. Dann reden wir drüber. Weil dann wird nicht im Zorn gehandelt. Und dann gehst du ins Zimmer und sagst, lieber Gott, meine Kinder sind eigentlich deine Kinder. Und ich bitte dich, hilf mir jetzt. Gib mir diese Kraft, meine Emotionen in den Griff zu bekommen. Gib mir die Kraft, meine Eifersucht, mein Egoismus, mein Zorn, was auch immer es ist. Ich übergebe ihn dir. Du bist der, der auch meine Gefühle in den Zaum halten kann. Ich halte mich an die Tatsache. Was ist jetzt wirklich passiert? Und ich versuche jetzt nicht so ichhaftig zu sein, sondern wirhaftig zu sein. Und in dem Augenblick, wo ich um Gott kreise, werde ich es merken, er gibt mir die Kraft. Und wenn ich dann leicht ausgewogener bin, wenn ich beruhigter bin, wenn die Gemüter ein bisschen besänftigt sind, das nennt man ja Sanftmut. Sanftmut ist ja nichts anderes als das Gemüt besänftigen, von Gott besänftigen lassen. Dann kann ich hingehen zu den Kindern, zum Partner und über das Thema sprechen und sagen, du, schau, das war nicht richtig. Und dann kann man miteinander darüber reden. Versucht es. Wer leicht erregbar ist, der sollte nicht reden, um sich zu rechtfertigen, solange er ärgerlich ist. Es ist vernünftiger, erst in der Stille mit dem Allmächtigen darüber zu sprechen und ihn zu fragen, wie man sich dem anderen gegenüber verhalten soll. Lieber Gott, wie soll ich mit meinem Kind jetzt umgehen? Soll ich sie schimpfen? Soll ich sie übergehen? Soll ich bestrafen? Wie soll die Strafe ausschauen? Es ist so wichtig, dass wir das mit Gott besprechen und nicht aus dem Zorn heraus reagieren. Denn da sagen wir Dinge, wo die Kinder dann sagen, das stimmt ja gar nicht. Da hat es geheißen bei mir, ich schick dich fort. Du kannst die Koffer packen. Ja, wer macht das wirklich? Und in dem Augenblick, wo du sowas sagst und die Kinder merken, du machst es nicht, hast du verloren. Weil sie dich nicht mehr ernst nehmen. Im Zorn sagst du Dinge oft, die du nicht durchführen kannst. Deshalb ist es besser, zuerst einmal still zu werden und mit Gott zu reden. Die Sachlichkeit wird durch das Gebet gefördert. Es gibt nichts Sachlicheres als das echte Gebet. Da verlegt der Mensch die Schwerkraft seines Lebens zum anderen Pol. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn das Gebet ichhaftig wird. Dann spricht man von Pharisäertum. Beten ist die Sachlichkeit, das Atmen der Seele, wo ich dann sage, nicht mein Wille, nicht mein Gefühl ist ausschlaggebend, sondern dein Wille geschehe. Ein ganz wunderbares Beispiel ist Lukas Kapitel 5. Ihr könnt mit mir das aufschlagen, Lukas Kapitel 5, Und hier habt ihr den Fischzug des Petrus. Und der Petrus ist ein ganz wunderbares Beispiel über die Frage des Gefühls und wie man es beherrschen kann. Lukas Kapitel 5, die Geschichte kennt ihr, der Lukas hat die Geschichte mitgeteilt. Petrus ist die ganze Nacht unterwegs gewesen, hat die ganze Nacht Fischerl gefangen und kein einziges erwischt. Lebte von der Fischerei, am Morgen, na was glaubt ihr, was er für Gefühl gehabt hat? Was hast du für ein Gefühl, wenn du die ganze Nacht fischst und keinen einzigen Fisch erwischt? Ja, du bist down, sagen die Modernen. Hast einen Durchhänger. Ja? Jetzt kommt der Herr Jesus zu ihm und jetzt sagt er, geh leih mir dein Schiffchen, dein Boot ein bisschen, ich muss ein bisschen rausfahren, da sind so viele Leute, ich möchte ihnen das Evangelium erzählen. Und der Petrus sagt, okay. Und dann sitzt er im Schiff und hört die Predigt an und auf einmal wird es persönlich. Auf einmal schaut der Herr Jesus ihn an und sagt so, und jetzt nimm dein Schiff und fahr hinaus und du wirst Fische fangen. Wie geht's dir als Petrus? Ja, wie geht's dir als Petrus? Bitte. Ganz richtig, seine Gefühle waren ganz negativ. Ich habe die ganze Nacht gefischt und nichts erwischt. Und dann kommt noch seine Vernunft auch noch dazu, sein Verstand. Was war denn der Herr Jesus vom Beruf? Kinder, was war der Herr Jesus vom Beruf? Zimmermann. Ja, und was war der Fischer vom Beruf? Der Petrus vom Beruf. Jetzt habe ich es eigentlich schon gesagt, gell? Fischer. So, jetzt sagt ein Zimmermann dem Fischer, was er zu tun hat. Was hast du dann für ein Gefühl? Ja, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Was willst du mir erzählen? Gell? Ich weiß, wann man Fische fängt, nämlich in der Nacht. Und ich habe die ganze Nacht gefischt, ist keiner da. Jetzt soll ein Tag welche da sein. Was musste der Petrus tun? Er kann seine Gefühle nicht verleugnen. Er darf aber seinen Gefühlen nicht Raum geben und sagen, ich glaube meinen Gefühlen. Weil dann wäre er nichts gewesen. Bitte. Er muss die Tatsache... Das war seine subjektive Tatsache. Das war seine subjektive, persönliche Erfahrung. Aber jetzt kommt eine andere Tatsache ins Spiel, nämlich, er sagt es in Vers 5, auf dein Wort hin will ich. Jetzt kommt eine andere Tatsache ins Spiel, nämlich die Wahrheit Jesu. Und jetzt sagt er, diese Tatsache will ich, und das ist eine Willensentscheidung, in Anspruch nehmen. Ich will jetzt nicht auf meine Gefühle horchen. Ich will jetzt nicht auf meine Emotionen horchen. Ich will jetzt deine Tatsache in Anspruch nehmen. Und es war noch immer zu wenig. Er musste noch was tun. Die Ruder in die Hand nehmen und hinausfahren. Ja, wenn ich da draußen gesehen hätte, dass schon das Meer gewurlt hätte vor lauter Fische, dann wäre ich da rausgefahren mit einem Schwung. Aber der Petrus, da war nichts. Stille, fahrt hinaus ins Leere, auf sein, auf das Wort Jesu hin. Und ich glaube, das ist das, was wir lernen müssen. Unsere Gefühle sind zwar da, aber wir dürfen unseren Gefühlen nicht Raum geben, nicht an die erste Stelle stellen, sondern sie überwinden durch die Tatsache, durch die Wahrheit, die Jesus darstellt. Wer seine Gefühle überwindet wie Petrus, wird Wunder erleben. Und gegen sein Gefühl hat er die Ruder genommen und hat eine Entscheidung getroffen und hat gesagt, Herr, dein Wort ist die Wahrheit und auf dein Wort hin will ich. Und das ist jetzt das, was wir lernen müssen, sachlich zu sein und nicht emotional. Man kann siegen. Wer um Weisheit von oben bittet, wird sie erhalten. Schlechte Manieren und ein unbeherrschtes Temperament werden durch den Gehorsam gegenüber den Gesetzen Gottes abgelegt. Der Herr ist es, der uns verändert. Wir müssen einen Teil dazu beitragen. Ein Mensch, der Gott liebt, kann sich über den Dunst des Zweifels hinwegheben. Sein Glaubensleben wird eine erfüllende, lebendige Erfahrung. Er wird sanftmütig und demütig. Er kann es ertragen, wenn er missachtet oder beleidigt wird. Er wird nicht kränklich oder entmutigt. Er wird ein starkes Selbstbewusstsein haben. Und zwar nicht aufgrund seiner Leistung, sondern aufgrund seines Glaubens. Und ihr Lieben, lasst uns heute einfach einmal als gläubige Menschen ansprechen und uns die Frage stellen, sind wir wirklich gläubig? Ja, wir glauben unseren Gefühlen, aber glauben wir dem Herrn Jesus? Sind wir bereit, auch unsere Gefühle zu überwinden, in dem Sinne, dass wir sie einmal stehen lassen und auf Jesus hören und auf das, was er sagt? Mit Schweigen oft hat man mehr getan, wenn es Streitereien gibt und jemand irgendwo Negatives sagt, wenn einer einem zornigen Menschen versucht, eine Antwort zu geben, gerade in der Zeit, wo er zornig ist und ihm versucht, da jetzt Maß zu regeln und zu sagen, das ist aber nicht richtig, was du da sagst, dann wird der Zorn nur noch verstärkt. Dann ist es besser, einmal still zu sein und zu sagen, jetzt lasse ich dich einmal reden und dann bete ich und wenn es ein bisschen bessere Zeit ist, dann fange ich an, mit dir darüber zu reden, über diese Sache. Es ist nicht möglich zu leben, ohne dass gelegentlich unsere Gefühle verletzt, unsere Zorn erregt wird. Aber als Christen sollten wir so geduldig und demütig und barmherzig mit anderen Menschen umgehen, wie wir es gerne hätten, dass man mit uns umgeht. Wie sagt der Salomo? Nimm nicht alles so zu Herzen. Denn du weißt, dass du auch manches Mal selber Fehler gemacht hast. Und ich glaube, das ist das, die Liebe gibt uns die Kraft dazu. Die Liebe Gottes gibt uns die Kraft dazu, unsere Gefühle zu beherrschen und hinzuschauen auf den anderen, wie muss er sich fühlen. Ja, warum ist er jetzt zornig? Ja, vielleicht habe ich auch etwas dazu beigetragen. Und wenn man dann ein Wort des Verzeihens sagt, es tut mir leid, du hast recht, da habe ich einen Fehler gemacht, bitte verzeih mir, ist es viel mehr getan, als wenn wir anfangen, uns zu verteidigen und zu sagen, das war ja nicht so, oder ihm die Vorwürfe dann zu machen, ja, du musst reden, du bist ja nicht anders. Und schau, und dann kommt was anderes dazu. Nicht? Nicht zu Herzen nehmen. Es ist die Eigenliebe, die unser Glück zerstört. Solange unser Ego lebendig ist, versuchen wir es vor Angriffen und Beleidigungen zu bewahren. Aber wenn wir dem Ego absagen und unser Leben in Gott geborgen ist, werden wir Missachtungen und Kränkungen nicht mehr zu Herzen nehmen. Weil wir auf der Schoß eines liebenden Vaters sitzen. Was mir so vor Augen steht, ist die Geschichte meiner Tochter. Wir haben einmal, da war sie 8 Jahre alt, uns entschieden, ein Seminar zu halten und da mussten die Kinder zu Hause bleiben und haben gesagt, okay, ausnahmsweise sollte die Danja, sie ist jetzt 8 Jahre, auf ihren Bruder aufpassen und wir könnten ja vielleicht einmal unsere Kinder allein lassen. Ja, die Tochter hat gesagt, kein Problem, Papa, mache ich, ja, und hat da aufgepasst. Aber irgendwie haben wir ein schlechtes Gefühl gehabt, ein schlechtes Gewissen gehabt, aber wir haben es dann trotzdem gemacht. Und dann kommen wir nach Hause. Nach dem Seminar kommen wir nach Hause, die Tochter steht im Wohnzimmer, aufgelöst in Tränen, weint bitterlichst. Sag ich, was ist denn passiert? Ihr müsst euch vorstellen, wir kriegen oft Telefonanrufe als Seelsorger, Hilfesuchende rufen an und da hat gerade ein Betrunkener angerufen, die Tochter, 8 Jahre alt, hebt ab und er lallt in das Telefon, helft's mir, sonst bringe ich mich um. Helft mir, sonst bringe ich mich um. Na, was glaubt ihr, was die Kleine gemacht hat? Die hat so einen Stress bekommen, dass sie gesagt hat, bitte, bitte tun Sie sich nichts an. In einer halben Stunde kommt mein Vater nach Hause und dann können Sie mit ihm reden und er wird Ihnen helfen. Aber bitte bringen Sie sich nicht um. So, und jetzt war sie so aufgeregt. Was ist, wenn der wieder anruft? Und der Papa ist nicht da. Und ich sage was Falsches und der bringt sich um. Dann bin ich schuld. Müsst ihr euch vorstellen, was da existenzielle Gefühle in ihrem Herzen vor sich gegangen sind. Und dann sind wir nach Hause gekommen. Und dieses Erlebnis habe ich heute noch in meinem Herzen drinnen. Ich sitze am Schreibtisch und die Tochter auf meiner Schoß und wir warten auf den Anruf. Er hat nie mehr angerufen. Das war einfach nur ein Betrunkener. Aber ich habe gemerkt, wie in dem Augenblick, wo sie auf meiner Schoß gesessen ist, das Gefühl der Angst, der Sorge einfach abgefallen ist. Jetzt ist der Papa da. Jetzt passiert nichts mehr, der kann jetzt anrufen, egal was auch immer ist. Ein paar Mal hat sie noch so aufgeseufzt so, und dann war es vorbei. Und da habe ich erlebt, wie schön das ist, dass wir auf den Schoß eines liebenden Vaters auch die Gefühle, die negativ sind, die uns belasten, verlieren können. Weil du da bist jetzt, Papa, du kannst alles. Du bist einer, der jetzt mir hilft und ich brauche keine Sorge haben. Versteht, das ist eine Überwindung dessen, was unsere Herzen betrifft. Die Liebe ist die Antwort auf diese Frage. Das Öl der Liebe wird die Bitterkeit auslöschen und die Herzen finden wieder zueinander. Aber nur unter dem Einfluss des Geistes Jesu kann man mit der Liebe auf Hass antworten. Undankbaren, bösen Menschen freundlich zu begegnen, Gutes zu tun, ohne etwas dafür zu erwarten, das gehört zu den Insignien des Reiches Gottes. Nicht auf die Gefühle hören, denn wir werden dann blockiert. Das Gefühl sagt dir dann, kommt nicht in Frage, dass du dem jetzt freundlich begegnest. Der soll jetzt wissen, dass er mir wehgetan hat. Die Gefühle, sie hindern uns, Christen zu sein, weil wir sagen, der muss zuerst kommen und sich entschuldigen. Vorher geht da gar nichts. Bitte. Das ist ein wichtiger Text, nicht? Ganz richtig. Es gibt Momente, wo mein Herz mich verklagt, aber wenn die auf der Schoß eines liebenden Gottes sitzen, der ist größer. Und so können die Gefühle in den Griff bekommen werden. Wir müssen es aber entscheiden. Die Entscheidung liegt bei uns und das macht Gott nicht. Wir müssen uns entschließen, wem glauben wir? Der Tatsache oder unseren Gefühlen? Und dementsprechend werden wir danach handeln. Darf ich euch zum Abschluss noch ein Gedicht von meiner lieben Mutter mitgeben, das mich bewegt? Ihr könnt diese Gedichte auch in einem Band bei Top Life Center in Österreich erhalten. Wenn Kälte, Wind und Regen sich einander stark begegnen, dann entsteht Eis. Alles erstarrt. Der kleine Regentropfen wird jetzt hart. Alles Leben stirbt und schweigt, kein Baum mehr neue Blätter treibt, kalt ist es, Dunkelheit umher, das Eis ist drückt so hart und schwer, gar vieles bricht unter der Last, ob du schon einmal getestet hast. Du kannst mit dem Hammer das Eis zerschlagen, trotzdem wird es immer Eisbrocken haben. Es bleibt Eis und es bleibt kalt und macht auch vor dem Tod nicht Halt, nur bei einem, da bleibt es nicht bestehen, wenn wir dem Eise Wärme geben. Mag der Brocken noch so groß sein, unter den Sonnenstrahlen wird er klein. Es zerfließt, zergeht und löst sich auf. Das Eisbächlein nimmt nun seinen Lauf. In wie vielen Herzen ist es so kalt, eisig sind's. Ob jung oder alt, haben wir da nicht viel zu tun? Wir sollten nicht rasten und nicht ruhen, wir, die wir die göttlichen Gaben, die Sonne der Liebe im Herzen haben. Du wirst die Liebe, die Freude und Güte von ganzer Seele und ganzem Gemüte weitergeben, was sie dir geschafft. Das Eis wird schmelzen, es hat keine Kraft. Wollen wir einfach mit diesem Eis, mit dieser Kraft der Liebe, dem Eis der Lieblosigkeit begegnen? Es gibt ein Gesetz im Römer Kapitel 12, das heißt, überwinde das Böse mit Gutem. Du kannst das Böse nicht bekämpfen, indem du gegen das Böse ankämpfst. Beispiel. Stell dir vor, dieser Raum ist ganz dunkel. Was machst du, um die Dunkelheit aus diesem Raum hinauszubringen? Selbstverständlich, nicht? Keiner wird so dumm sein wie ein Schildbürger, der eine große Schachtel nimmt und die Dunkelheit in die Schachtel packen will und dann hinausschubst, damit es hell wird. Aber das machen wir in Bezug auf unsere Gefühlswelt. Wir kämpfen gegen die negativen Gefühle an und sagen, ich darf nicht zornig sein, ich darf nicht eifersüchtig sein. Sag einen Eifersüchtigen, er braucht nicht eifersüchtig sein. Das geht nicht. Aber in dem Augenblick, wo ich anfange, ein Licht anzuzünden, geht die Finsternis weg. Warum? Weil die Finsternis nichts anderes ist als Mangel an Licht. Zorn ist nichts anderes als Mangel an Liebe. Und wenn wir jetzt den Zorn bekämpfen wollen, indem wir wieder zornig sind, laute Gespräche bekämpfen wollen, indem wir lauter sind und eins Wort das andere ergibt, dann haben wir Krieg. Wenn wir aber anfangen, mit der Liebe dem anderen zu begegnen, und wenn ein Kind zornig ist, dann sagt es etwas. Ich habe Mangel an Liebe. Und je mehr wir jetzt den Zorn mit Zorn begegnen, den Hass mit Hass begegnen, desto schlimmer wird es. Wenn wir aber anfangen, ein Licht anzuzünden, das Licht der Liebe anzuzünden, dann wird der Zorn gehen und die Liebe wird bleiben. Genauso wie die Finsternis gehen muss, wenn ein Licht angezündet wird. Und wenn nur einer von euch eins anzündet, wird es hier herinnen schon heller. Eis bleibt Eis. In dem Augenblick, wo aber die Sonne der Liebe aufs Eis trifft, muss es vergehen. Gott segne uns im Kampf, den wir in dieser Welt kämpfen. Lasst uns den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Den hat der Petrus uns gezeigt. Glauben heißt, für wahr halten. Denn der Petrus musste für wahr halten, dass das, was der Zimmermann sagt, richtig ist. Glauben heißt, persönlich sich entscheiden, Gottes Willen zu tun. Er sagt, ich will. Und drittens, Glauben heißt auch tun. Ganz bewusst das Unkraut ausjäten und dem anderen mit Liebe begegnen. Der Herr wird uns segnen. Amen.